Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Gestern war ein guter Tag für die Traditionalisten des Fußballs. Der Hamburger SV machte den Klassenerhalt so gut wie perfekt und der FC Schalke 04 kehrt zurück in die Fußball-Bundesliga. Durch das 1:0 über Fortuna Düsseldorf schafften die Schalker gestern den Aufstieg und versanken anschließend in einem Meer der Glückseligkeit. Das Motto einer magischen Nacht: nie mehr zweite Liga. Das sind unsere Themen. Glück auf Schalke. Das Duell der Giganten Bayern gegen PSG oder wie es nach dem Hinspiel hieß, Fußball der Halbgötter. Und was erlauben Riera? Das Original von Giovanni Trapattoni aus den 90er Jahren ist unerreicht. Aber die Pressekonferenz von Eintracht-Trainer Riera wird auch ihren Platz finden im Kuriositätenkabinett der Bundesliga. All das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte Lothar Matthäus, herzlich willkommen, glaubt, dass die körperliche Überlegenheit der Bayern gegenüber PSG das größte Plus am kommenden Mittwoch sein könnte. Ein herzliches Willkommen an den Sportvorstand von Schalke 04 und nochmal einen herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Frank Baumann, manche sagen der Architekt des Aufstiegs, andere sogar der Retter von Schalke. Toll, dass Sie es nach den Feierlichkeiten zu uns ins Studio geschafft haben. Dann Thomas Strunz, unter anderem Europameister 1996, seinerzeit Adressat von Trapattonis Schelte, vorgestern bei Riera, allerdings schuldlos. Und er glaubt, die beiden Teams am Mittwoch, Bayern und PSG, die können nur offensiv. Da winkt uns wieder ein Spektakel. Und Christian Falk, Fußballchef der Bild, Podcaster, könnte sich vorstellen, dass Luis Diaz am kommenden Mittwoch der entscheidende Mann für die Bayern sein wird. Herr Baumann, haben Sie noch Erinnerungen an die gestrige Nacht?
Ja, so schlimm war es definitiv nicht. Ich war relativ früh im Bett, war um 3 Uhr zu Hause, habe dann nochmal zu Hause in Ruhe beim Bierchen den Abend Revue passieren lassen. Als ich gegangen bin, war der Partyraum aber noch extrem gut gefüllt.
Wie haben Sie generell die Atmosphäre wahrgenommen?
Ja, man hat den Schalkern, sowohl Fans, Spielern, Mitarbeitern, definitiv angemerkt, dass sie sich nach solchen Momenten zurückgesehnt haben. Ich glaube, sie mussten in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten 3 Jahren, ja, sehr viel Negativität erleben. Das war spürbar natürlich auch, als ich letzten Sommer kam. Und merkt man, wie viel den Fans der Verein wirklich bedeutet. Und deswegen, was mir natürlich eine besondere Freude, in so viele strahlende Gesichter zu sehen und diese wirklich pure Liebe zu diesem besonderen Verein dann auch wirklich so wahrnehmen zu dürfen.
Das Bier war kurzzeitig aus. Hatten Sie da auch Ihren Anteil dran?
Das ein oder andere Bierchen haben wir uns definitiv gegönnt. Im Pott ist es ja so, dass Bier getrunken wird und insofern ist es reichlich geflossen. Ja.
Lothar, was war deine schönste Feier im Fußball?
Ja, die Weltmeisterschaftsfeier schon, ja, aber auch die erste deutsche Meisterschaft mit den Bayern 1985. Das war auch der Hauptgrund, wieso ich von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gegangen bin. Wollte Titel sammeln und in Mönchengladbach war es halt auch damals schon schwieriger. Jetzt ist es unmöglich. Damals war man zumindest einstellig gestanden. Mittlerweile kämpft man gegen den Abstieg, aber das war dann so der Grund und hat mich bestätigt auch, dass der Wechsel richtig war.
Bier, Shampoos oder Wein oder alles?
Damals war Willi O. Hoffmann, der Champagner-Willi, der Präsident. Und dann weißt du, dass wir nicht uns im Ruhrpott aufgehalten haben, sondern in München. Und da bin ich eigentlich durch ihn zum Champagnertrinker geworden, weil ich habe eigentlich auch gerne immer ein Gläschen Bier getrunken. Aber die Meisterfeiern beim FC Bayern war meistens auf dem Platz die großen Biergläser und abends dann der feine Champagner.
Ja, Lothar merkt auch immer positiv auf, wenn ich mal den Begriff des Champagnerfußballs ins Spiel bringe. Was bedeutet, Lothar, der Aufstieg von Schalke für die Bundesliga?
Ja, für mich persönlich erstens mal Topspiel wieder auf Schalke. Die habe ich 3 Jahre lang leider vermissen müssen. Aber sie waren selbst dran schuld. Dieses Jahr sind sie dran schuld, dass sie aufgestiegen sind, weil sie ruhig gearbeitet haben, ja, nicht große Sprüche nach außen, sondern Daten auf dem Platz folgen haben lassen. Und ich freue mich, dass Schalke wieder zurück ist, weil das ist nicht nur ein Fußballclub, das ist ein sehr emotionaler Fußballclub. Und ich kenne viele Schalke-Fans, die jahrelang jetzt gelitten haben und sind natürlich gestern, ja, endlich wieder dafür belohnt worden, dass man diesem Verein eben die Treue hält. Und ich hoffe, dass sie natürlich nicht nur aufsteigen, sondern vor allem dann auch in den nächsten Jahren die Bundesliga mit ihrer Anwesenheit bereichern.
Thomas, hat man gestern, wenn man die Bilder gesehen hat, die Wucht dieses Traditionsvereins gespürt?
Auf jeden Fall. Und ich kann mich ja heute auch outen. Ich habe früher als Kind in Schalke Bettwäsche geschlafen. Klaus Fischer war mein absolutes Idol.
Warst du auch so gut bei Fallrückziehern?
Ich glaube nicht, nee.
Deswegen kommen die Rückenprobleme.
Deswegen, genau. Nee, aber das ist natürlich ein Verein. Und wenn man im Ruhrgebiet ja groß geworden ist, dann weiß man, was das für eine Emotionalität hat. Ich war oft in der Arena auf Schalke in den guten Zeiten. Jetzt in der zweiten Liga war ich weniger dort. Aber ich bin sicher, dass ich Frank öfter mal in Zukunft nach einer Karte fragen werde.
Welchen Anteil hat Frank Baumann? Als er geholt wurde, gab es jetzt nicht nur Jubel, so ehrlich müssen wir sein, aber aktuell hat man den Eindruck, dass Frank Baumann mit seiner besonnenen Art diesem chronisch aufgeregten Club gut getan hat.
Ja, ich glaube, dass Frank dazu beigetragen hat, dass auch wieder eine positive Stimmung aufgetreten ist. Ich war vor seiner Zeit einmal da, wir haben vorhin auf der Fahrt darüber gesprochen und ich kannte die Geschäftsstelle noch aus der Zeit, als Horst Held da war, Andreas Müller, Champions League Teilnahmen. Es war eine extrem depressive Atmosphäre. Mhm. Und ich glaube, dass Frank mit seiner ruhigen Art und auch mit seiner Erfahrung und dann auch den wichtigen Umbaumaßnahmen, die er getroffen hat in verschiedenen Bereichen, eben dafür gesorgt hat, dass auch wieder ein Glaube da war und dass man nicht alles so nur schwarz-weiß sieht, sondern dass man eben auch positiv in die Zukunft guckt. Und das hat sich eigentlich vom Beginn der Saison bis zum letzten Spieltag jetzt gegen Düsseldorf so durchgezogen.
Wenn man einmal, Christian, das größere Bild entwirft, Alfred Draxler, euer langjähriger Sportchef, ist ja gebürtiger Schalker. Wie sehr tut das dieser Region, die ja auch gebeutelt ist, jetzt gut und tut der Schalker Seele, der Ruhrpott-Seele gut?
Ja, ich glaube, die Bilder haben wir ja alle gesehen, wie man gelächzt hat nach diesem Aufstieg und welche Freude das da war. Dieser Club hat so unheimlich viel Power, muss man sagen. Also wir basteln ja gerade an der Sportbildseite 1 für Mittwoch. Und da muss man sagen, der ist natürlich schon sehr bayernlastig. Dann ist es vielleicht mal Dortmund. Aber es gibt ganz, ganz wenige Clubs, die wirklich die Kraft haben, diese Seite 1 zu füllen. Und Schalke als Zweitligist wird das wahrscheinlich am Mittwoch schaffen. Und es sagt eigentlich alles aus, was das für ein Verein ist. Und die Menschen lieben diesen Club und die Menschen verfolgen diesen Club. Und auch für die Menschen gut, aber auch für die Medien gut. Also ich glaube, alle sind happy, dass Schalke jetzt wieder da ist.
Ist Schalke gekommen, um zu bleiben?
Davon gehe ich ja aus. Also die Fans haben sie intoniert. Hoffentlich bleibt es auch so. Machen wir uns nicht vor, solche Giganten, die braucht die Bundesliga. Jetzt ist ja schön, dass der HSV da ist. Die haben es jetzt auch geschafft, dass sie bleiben. Schalke wäre schon eminenz wichtig, dass die da bleiben.
Merkt man eigentlich an so einem Tag wie gestern diesen vielbesungenen Mythos Schalke dann wirklich hautnah? Und wenn ja, wie äußert sich das?
Ja, man merkt das definitiv und das lässt einen nicht los. Also ehrlicherweise hat man das schon vom ersten Training dann die Saison gemerkt. Wir haben wirklich die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Und beim ersten Training sind 3.000 bis 4.000 Leute da, beim Tag der Fans 80.000. Das ist verrückt. Gestern Fanmarsch aus Gelsenkirchen-Buer mit bis zu 30.000 Schalkern. Also das ist schon faszinierend, wenn man das merkt, mit welcher Leidenschaft sie nicht nur im Spiel dabei sind, sondern wirklich das wirklich leben. Und das ist schon was Außergewöhnliches.
Eine Standardfrage nach solchen Feiern ist ja dann immer, wer hat sich denn nun gestern als besonders geeignet für solche Partys herausgestellt oder zugespitzt? Wer ist das Firebeast auf Schalke?
Also der ich ja nicht bis zum Ende da war, kann ich es gar nicht beurteilen, aber man muss ja gewisse Dinge auch delegieren. Juri Mölder ist ja für das PLZ, Profileistungszentrum, zuständig und Juri hat den Auftrag bekommen, das Licht auszuknipsen, ist seinem Auftrag auch nachgekommen und ist dann sogar nochmal weitergezogen. Also Juri ist da mit Sicherheit ganz vorne dabei.
Partybeauftragter.
Ja, Partybeauftragter, aber nicht nur das. So, und jetzt wollen wir nachfragen bei Social Media bei Felix Fischer. Felix, herzlich willkommen. Schalke ist wieder da. Wie fallen die Reaktionen aus?
So sieht's aus. Ich wäre übrigens auch sehr gerne dabei gewesen, vielleicht bei der nächsten Feier dann, Frank. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, Schalke ist zurück nach dem Abstieg 2023, also wieder in der Bundesliga. Und die Euphorie, die ist natürlich riesig. Wir gratulieren, es wurde gerade eben schon in der Runde gratuliert und auch der BVB gratuliert. Aufgepasst, Revierderby kann kommen. Fast hätten wir euch vermisst, also vielleicht nicht ganz, aber zumindest fast. Der BVB gratuliert Schalke zumindest einigermaßen zum Aufstieg. Und es wird aber auch aus den anderen Städten und von den anderen Clubs jede Menge Gratulationen rübergereicht, zum Beispiel aus Hamburg, Glückwunsch aus Hamburg, feiert schön, zum Beispiel aus München oder auch eben dann hier nochmal aus Dortmund oder aus Magdeburg. Gefühlt freut sich einfach die ganze Fußballwelt, dass Schalke zurück in der Bundesliga ist und ich habe das Gefühl, auch die Runde freut sich drüber.
Über welchen persönlichen Glückwunsch haben Sie sich am meisten gefreut?
Boah, ehrlich, ich bin noch gar nicht dazugekommen. Ne? Auf der Fahrt hier habe ich mal durchgeguckt. Ich glaube, ich war jetzt bei gut 200 Nachrichten seit gestern Abend. Ja. Habe es leider noch nicht geschafft, alle durchzugehen, beantworten. Aber man merkt auch natürlich an den Reaktionen, an den Glückwünschen, dass Schalke ja wirklich über Gelsenkirchen hinaus mit Sicherheit eine Marke ist, die ja dem Fußball insgesamt gut tut. Und deswegen gab's sehr, sehr viele schöne Glückwünsche auch.
Es gibt ja das legendäre Bonmont von Rudi Assauer, auch früherer Bremer. Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich. Er hat damals Schalke geschafft. Schafft es Frank Baumann auch auf Strecke?
Er ist auf einem guten Weg. Und wenn das alles so weitergeht, auch mit dieser Bodenständigkeit, dann glaube ich schon. Und ich habe das in Hamburg auch ein bisschen gemerkt. In Hamburg ist es ja auch ruhiger geworden um die Mannschaft herum. Weil diese Schlagzeilen, die stören. Die stören die Konzentration. Und ich glaube, dass viele Vereine, die jetzt das mal mitgemacht haben, Schalke 3 Jahre, HSV 7 Jahre, dass sie merken, es geht nicht über Sprechen außerhalb und über Interviews, über Schlagzeilen, sondern es geht um die Mannschaft, es geht um Sportliche. Und wenn man dann eben Leute hat, die eben das alles mitgemacht hat, alles miterlebt haben, die Bundesliga kennen, und Frank ist ja schon einige Jahre dabei, dann glaube ich, ist das enorm wichtig für den Fußball, von diesem Erfahrungsschatz zu profitieren.
Ja, also für die Schlagzeilen sorgen wir dann schon wieder in der Bundesliga, wir alle, die wir hier am Tisch sind. Also Schalke, so eine lange Tradition, hat so viele aufregende Zeiten und ganz besondere Momente erlebt. Aber Stefan Graf, gestern, das ragt nochmal heraus.
Es war ein ganz besonderer Tag für Schalke, einem der größten Clubs Europas, findet auch ein Thorsten Legert.
Ich sag immer wieder, Fußball beinhaltet eins. Der Stärkere, ja, und der geduldeteste Mannschaft, ja, die gewinnt das Spiel.
Geduld und Gelassenheit sind wichtig, das merken wir uns.
Und jetzt wird's richtig gefährlich.
Hau das Ding da rein!
Gelassenheit und Mut. Sind sie zurück in der ersten Liga?
Feierabend! Schalke ist oben!
Sehr, sehr glücklich, sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr dankbar, weil wir den Schalke-Fans etwas gegeben haben, diese Saison, das irgendwie verloren war, das wegging. Dieses heilige Band zwischen Schalke-Fans, den Unterstützern und der Mannschaft.
Wo lange Trauer und Verzweiflung war, ist jetzt wieder Liebe.
Diese Liebe beruht auf Gegenseitigkeit, auf dem Platz, auf den Rängen. Es bedeutet uns so, so viel für uns, aber es bedeutet uns noch mehr für Schalke. Vom ersten Tag habe ich das Gefühl gehabt, dass so wie ich bin, ich angenommen werde. Und so wie ich bin, ganz, ganz viele Menschen hier sind. Hart, ehrlich arbeiten, gegen Widerstände ankämpfen, nicht leicht aus der Fassung bringen, immer und immer wieder aufstehen. Das passt gut zu Schalke, deswegen fühle ich mich hier unglaublich wohl.
Miron Muslic und Frank Baumann haben gemeinsam eine echte Mannschaft geformt, unter anderem mit einem absoluten Statement-Transfer im Winter.
Es ist überragend!
Nächstes Jahr Revierderby mit dir im Schalke-Trikot.
Mal gucken, erstmal feiern, aber ich bin ganz, ganz zufrieden und sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe im Januar, dass ich hier gekommen bin.
Wie überredet ihr
Dzeko, dass er bleibt. Oder muss man ihn gar nicht mehr überreden?
Da bin ich echt ein guter Mann für, weil ich werde ihn heute mega abfüllen. Der wird echt viel Bier trinken und vielleicht auch ein paar Slimowitz und dann werde ich das schon hinkriegen.
Klingt nach einem Plan. Und das hier bringt die Schalker Emotionen ziemlich gut auf den Punkt nach dem geschafften Aufstieg gestern.
Sehr hübsch. Ist der Plan aufgegangen und Edin Dzeko war hinreichend, wie soll ich das jetzt ausdrücken, alkoholisiert, dass er einen Vertrag auf dem Bierdeckel oder so unterschrieben hat?
Ja, Timo hat alles gegeben, ja. Aber soweit ist er
doch nicht gekommen. Den hatte ich eigentlich als Feierbiest erwartet.
Ja, Timo auch ganz vorne bei, definitiv. ich weiß nicht, ob er es vielleicht sogar bei Dingen unterschrieben hat, von der er heute nichts mehr wissen will. Nein, aber ich glaube, Edin merkt natürlich schon auch, was er der Mannschaft geben kann, dem Verein geben kann, aber natürlich auch, was der Verein ihm geben kann. Er hat ja eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, ne, dass er spielen möchte, dass er wieder was Positives auch erleben möchte und dass er ja mit seinem Highlight die Saison auch beenden kann. Und er hat noch eine WM vor der Tür und ist jetzt ja auch nicht mehr der Allerjüngste, aber wir haben vereinbart, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen. Und
Tendenz?
Nach der Saison oder nach der WM?
Nach der Saison, aber ich glaube, ich habe es bei den Kollegen der Bild auch schon mal gesagt, es wird von unserer Seite keine Deadline geben, weil er wird sowieso nicht am ersten Trainingstag auf dem Platz stehen durch die WM und deswegen haben wir Zeit. Und wichtig ist, dass er wieder die Entscheidung aus Überzeugung trifft, wie er das im Winter gemacht hat. Er hat deutlich bessere Angebote abgelehnt, aus Paris zum Beispiel, und hat sich doch ja für wenig Geld in Gelsenkirchen zu spielen, hat dann auch seinen Reiz. Und da ist es wichtig, dass er mit seiner Familie, war das erste Mal, dass die Familie nicht mitgekommen ist. Edin ist ein absoluter Familienmensch, absoluter Vollprofi. Und da werden wir uns in aller Ruhe dann auch zusammensetzen.
Bevor wir bei Dirk Grosse-Schlamann überprüfen, wie es um die Stimme bestellt ist, einmal noch, wer von euch kannte den Trainer, bevor er gekommen ist?
Ich kannte ihn nicht.
Kanntest du ihn nicht? Welchen Eindruck hast du von ihm?
Ich habe ihn ja nur in Interviews gesehen oder auch wie die Mannschaft aufgetreten ist. Also er hat eine ganz klare Ansprache. Ich glaube, dass es auch für die Mannschaft ganz wichtig war. Und er hat von Anfang an auch eine Hierarchie oder eine Achse auf dem Platz aufgebaut. Mit seinen Innenverteidigern, mit dem zentralen defensiven Mittelfeld. Und was ich ganz besonders fand, war eben der kleine Umbruch im Laufe einer Saison, also in der Winterpause, mit Dzeko je einen zu holen, was schon mutig war, aber dann trotzdem noch weitere Transfers zu tätigen, die dann eben auch für Dzeko gepasst haben. Weil es nützt mir ja nichts, wenn ich eine Spielweise habe und spiele lange Bälle nach vorne, wie das häufig in der ersten Halbserie der Fall war. Und ich muss ja den Dzeko in Position bringen. Und mit Ljubicic, auch den beiden ausgeliehenen Spielern dann fürs Mittelfeld und dem linken Verteidiger, hat man schon eben auch die spielerische Komponente besser in der Rückrunde ins Spiel gebracht. Und damit war Dzeko eben auch eine Waffe, die dazu beigetragen hat, dass Schalke eben auch so erfolgreich war.
Passt dieser Trainer einfach zu Schalke?
Ja,
ist jetzt
glaube,
leicht zu sagen nach einem Aufstieg, das weiß ich, aber man hatte natürlich schon
von Beginn dagegen, an. Da bin ich gespannt, was dann kommt.
Nein, aber ich glaube, das ist ja, glaube ich, das Geheimnis an diesem Trainertransfer gewesen, dass man halt nicht irgendwie auf den Namen gegangen ist, sondern man hat ein Profil angelegt, hat gesagt, was erwarten wir von dem Trainer, der Schalke übernimmt, welche Spielweise soll aggressiv sein, die sollen wirklich kämpfen, die sollen pressen können. Und dann hat man anhand dieses Profils nach einem Trainer in Europa gesucht, welcher dieses erfüllt, und hat dann eben nicht vielleicht auf den Namen geschaut, sondern wirklich auf den Trainer, der das umsetzen kann. Und da hat man natürlich ein wahnsinnig glückliches Händchen bewiesen. Ich glaube, den meisten war dieser Name nicht wirklich bekannt. Und da braucht es auch Mut dazu, gerade auf Schalke dann auf so einen Trainer zu setzen. Und dieser Weg ist vollkommen aufgegangen. Und gibt ja in der Bundesliga auch Modelle, über die wir sicher heute sprechen werden, da wo es dann nicht ging.
Die auch mutig sind, bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel, die aber aktuell noch nicht von so viel Erfolg begleitet werden. Werden wir gleich besprechen. Jetzt Dirk Grosse-Schlamann, dem wir einen Stimmtest sozusagen unterziehen. Schönen guten Abend, Dirk. Wir haben ja auch ein Firebeast zu bieten. So ist es ja nun nicht. Ne? Wann war die Nacht denn für dich vorbei? Natürlich ausschließlich in der Rolle als Berichterstatter.
Schönen guten Abend. Ja, also meine Nacht als Berichterstatter war tatsächlich um 2.15 Uhr beendet. Aber das lag auch daran, weil man eigentlich gar nicht aus der Arena in die Stadt kam, weil die Fans komplett alles blockiert hatten und keine Bahn oder irgendwas gefahren ist.
Das hat er jetzt clever gemacht. Er hat die Frage nur den Teil der Frage beantwortet, der leicht war. Und warst du um 2.30 Uhr im Bett oder ging es noch ein bisschen weiter?
Also ich persönlich war um 6.30 Uhr im Bett.
Ah, okay. Und wie war insgesamt die Party? Wie war die Party insgesamt? Also wir haben ja eben schon von Frank Baumann was gehört. Und es ist ja klar, Schalke hat so viel durchgemacht in den letzten Jahren. Dann tut das natürlich, was gestern passiert ist und finalisiert wurde, besonders gut. Ist das so?
Also wenn man erlebt hat, was für gestern für eine Stimmung in der Stadt herrschte, bei allen Fans, die da waren. Ich war ja schon eigentlich den ganzen Tag in Gelsenkirchen und Umgebung unterwegs. Überall waren die Leute mit dem Trikot draußen. Das habe ich in den letzten Jahren so nicht gesehen einfach. Ne? Die Leute haben mit Stolz wieder das Trikot angezogen. Egal ob Papa, Mama, Opa, Oma, alle hatten irgendwie was Königsblaues an, der Hund. Auch noch ein königsblaues Geschirr an. Beim Bäcker gab es königsblaue Berliner und Amerikaner und so weiter. Also man hat einfach gemerkt, da war so viel Stolz dabei. Und bei diesem Marsch, das waren ja, also die Behörden sprechen von 20.000, aber es waren, glaube ich, mehr als 20.000, wenn man das gesehen hat, wie viele Menschen da waren, die teilweise auch gar keine Karten hatten. Tausende Fans waren ja am Stadion, hatten keine Karten. Totales Verkehrschaos. Schiedsrichter Ittrich musste ja sein Auto irgendwo in einem Wohngebiet abstellen, ist dann zu Fuß gelaufen, weil er nicht mehr hinkam. Und abends war das einfach, man hat schon gemerkt, der Tag war lang. Also es hat dann auch so den ein oder anderen, der musste dann mal so ein bisschen sich in die Ecke stellen oder so. Aber nicht nur in der Arena sind die Getränke ausgegangen, sondern auch in diversen Kneipen. Ich fand es ganz bezeichnend. Ich war vormittags in einer Kneipe in der Burscheninnenstadt. Das ist so der nördliche Teil von Gelsenkirchen. Und da kam ein Kneipier mit einem großen Anhänger an, stieg aus, natürlich im kompletten Schalke-Dress und war total stolz. Und kam zu mir in die Live-Schalte und sagte, ich war gerade beim Getränke-Großhandel, ich habe alles gekauft, was noch da war.
Man sieht also, der kluge Schalker baut vor. Wenn wir jetzt von den atmosphärischen Dingen aufs Sportliche kommen, wann war dir als langjährigen Schalke-Beobachter und Begleiter klar, dass das was werden könnte mit dem Aufstieg?
Ja, alle, die mich kennen, wissen, ich bin eigentlich ein ziemlicher Pessimist, weil ich natürlich auch in den letzten Jahren eine Menge Schalke miterlebt habe und da auch miterlebt habe, dass da eigentlich auch in der Regel eigentlich sehr viel schief geht. Von daher war diese Saison für mich ein sehr neues Erlebnis, weil nicht nur die Personalentscheidungen alle samt gesessen haben, sondern weil der Verein zum ersten Mal auftritt wie ein professioneller Verein. Also es ist alles auf eine Richtung ausgelegt. Jeder zieht dort öffentlich mit. Jeder weiß, wo er hingehört. Jeder macht das, was er machen soll und mischt sich nicht bei den anderen ein. Und in der Form habe ich das tatsächlich in den letzten Jahren noch nie erlebt auf Schalke. Dementsprechend hat sich das zwar in der Saison abgezeichnet. Ich habe aber immer noch gedacht, wir nennen das hier immer schalkig. Das heißt also, wenn dann irgendwas so läuft, wie wir das dann immer kennen von dem Verein, dass da noch was passieren kann. Das ist aber tatsächlich in dieser Saison nicht passiert.
Wir nehmen dich gleich wieder rein, gehen einmal in die Runde, wenn du, Lothar, dir auch den Trainer anschaust, der auch gestern der Versuchung widerstanden hat, den großen Triumphator zu geben, sondern auf eine gewisse Art und Weise angenommen zurückgenommen wirkt.
Ja, auch so ein wie ist dein Eindruck? Spiegelbild mit Frank, aber mir ist was anderes aufgefallen. Ja. Und ich glaube, das spiegelt Schalke. Die Fans sind nicht auf den Platz gestürmt. Auch die Fans haben sich gestern diszipliniert verhalten, weil sie darum gebeten worden sind. Das hat die Fans in den letzten Jahren vorher nicht interessiert. Die haben eigentlich gemacht, was sie gewollt haben. Und auch mit den Fans hat man einen Schulterschluss gefunden. Aufgrund der Leistung, aufgrund der Ergebnisse, aufgrund der Leidenschaft, wie sie gespielt haben miteinander. Klar, den Fan mit einbeziehen, aber auch dann im Endeffekt Erwartungen zu haben an ihn, sie zu bitten, nicht den Platz zu stürmen. Wir wollen eine schöne Feier haben. Wir wollen nicht flüchten in die Kabine und um irgendwas Angst haben. Und ich glaube, das ist das, was Schalke in diesem Jahr ausgezeichnet hat. Jeder, und das ist gesagt worden, hat seine Arbeit gemacht und jeder hat sie gut gemacht. Und die Fans waren so hinter der Mannschaft gestanden, dass die Mannschaft davon profitiert hat.
Wie haben Sie, Frank, als Sie gekommen sind, diese Atmosphäre, die Dirk eben beschrieben hat, wahrgenommen? Haben Sie es auch gespürt, dass das dort einfach aufgrund der ganzen Rückschläge der letzten Jahre so eine gewisse Grundnegativität vorlag?
Ja, ich kann das nur bestätigen, was Thomas vorhin auch gesagt hat, ne, dass dort natürlich keine Zuversicht vorhanden war, dass auch grundsätzlich ein gewisses Misstrauen da war. Ne? Es gab keine Kontinuität auf den wichtigsten Positionen, auch im Sport nicht. Und es musste viel gespart werden. Auch das macht natürlich etwas mit einer Geschäftsstelle, mit Mitarbeitern. Man war gerade nach der Pandemie mit dem Abstieg, wirklich ja, kurz dabei, vielleicht, dass die Lichter irgendwann ausgehen. Mhm. Und da muss man sagen, dass ja, meine Vorstandskollegen Christine Rühl-Hamers, Matthias Tillmann schon den Verein insgesamt stabilisiert hatten, insbesondere auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir sind natürlich noch lange nicht richtig gesund. Das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, aber grundsätzlich sehr harte Entscheidungen auch treffen müssen. Und ich habe ja seit Februar dann Gespräche geführt gehabt, im April meinen Vertrag unterschrieben gehabt, bin dann offiziell am 1.6. eingestiegen. Aber diese Zeit letztendlich im Hintergrund zu analysieren, was läuft nicht gut, wo sind wir aber auch auf einem guten Niveau, was müssen wir verändern, welchen klaren Plan, welche Strategie verfolgen wir, diese Idee, welchen Fußball wollen wir spielen. Auch dort hat Matthias Tillmann mit einigen Mitarbeitern das erste Mal so wirklich eine Schalke-Idee entwickelt, für welchen Fußball wollen wir stehen, weil für mich ist das die Basis.
Wie würden Sie den in Kurzform beschreiben? Also der Trainer macht ja einen sehr energetischen Eindruck. Ne? Es ist ein sehr aktiver Fußball, der hoch verteidigt.
Es muss zum Verein, zur Historie, zur Region, zur Stadt passen. Und ne, zu Schalke, zum Ruhrgebiet passt erstmal das Thema wirklich arbeiten, intensiv, aggressiv, mal lochen, aber eben auch als Team agieren. Man muss eben geschlossen agieren und das ist etwas, was die Region, die Stadt auszeichnet und das wollten wir vom ersten Tag an der Mannschaft vorleben und auf dieser Basis haben wir jemanden gesucht, der das auch einfordert, auf eine gute Art und Weise, aber der sehr, sehr konsequent auch in seinen Entscheidungen ist, in seinem Handeln ist und wir haben direkt gesagt, wir müssen das Mindset ändern. Wenn man letzte Saison sich die Heimspiele von Schalke angeguckt hat, da hatte jeder Spieler einen Rucksack auf den Schultern und es war eine Belastung, in der Arena spielen zu müssen. Und wir haben gesagt, nein, wir wissen, was die Fans von uns erwarten, also geben wir es ihnen. Und das ist was Geiles, in der Arena zu spielen vor 62.000 Zuschauern. Und wir mussten aber auch zwei Gänge hochschalten. Ne, jeden Tag wirklich ans Maximum zu gehen und das lebt Miron wirklich jeden Tag vor und das hat die Mannschaft vom ersten Tag an wirklich überragend umgesetzt.
Dirk, wenn ich so auf Schalke gucke, habe ich das Gefühl, neben den eben schon genannten beispielsweise Dzeko, auch Karius, ist so eine Art Sinnbild der Kapitän, Karaman. Kommt das hin? Der auch diesen Durststrecke mitgemacht hat.
Und er hat eine klasse Entwicklung genommen, ne? Also das muss man wirklich sagen. Ich meine, in dieser Saison mit seinen 14 Toren, so viel hat er auf Schalke noch nie geschossen. 13 hat er ja davor die Jahre geschafft. Also allein erstmal, was er für ein Häuptling ist, wie der vorweggeht, aber auch wie er sich nach außen präsentiert und so. Und gerade auch spielerisch, muss man ehrlich sagen, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber hat er in den letzten zwei Jahren nochmal enorm an Klasse gewonnen. Und in diesem Jahr war er der, der diese Mannschaft angezogen hat, ne?
Ist das auch euer Eindruck? Man guckt natürlich immer auf Dzeko. Dzeko ist spektakulär und Dzeko hat ja auch gezeigt, dass er im Grunde mit all dem, was er kann, für diese Liga zu gut ist. Selbst mit dann jetzt 40 Jahren.
Auf jeden Fall. Also Kenan war ja vorher auch in Düsseldorf. Ich habe schon immer viel von ihm gehalten. Aber aufgrund der Vereinssituation konnte er das nicht an den Tag legen. Und für mich hat er eine überragende Saison gespielt. Ist auch eine Bestätigung seiner Leistung der letzten Jahre, muss man ganz klar sagen. Und er ist einer von den wichtigsten Spielern, auch der Ansprechpartner für Trainer, die du einfach brauchst, um dann auch so eine lange Saison eben auf dem Niveau durchzuhalten. Weil eigentlich hat Schalke bis auf die ersten zwei, drei Spiele der Rückrunde keine wirkliche Delle gehabt. Also war immer im guten Flow.
Ich glaube, ab 8. Spieltag war der immer auf einem Aufstiegsplatz.
Ich glaube, das erste Mal und dann, glaube ich, so ab dem 14. Spieltag dann durchgehend erst.
Und das zeigt natürlich auch, dass eine Identifikation da ist. Und er ist sicherlich die Identifikationsfigur, die jetzt schon lange da ist. Dzeko aufgrund seines weltbekannten Status, logischerweise auch. Und Dzeko ist für mich der Raoul, der Neue. Ne? Also an dem sich auch alle irgendwo aufrichten können, der was Besonderes ist. Und der auch die Strahlkraft des Vereins im Grunde genommen widerspiegelt.
Ich finde aber, das Spannende ist, das wurde mir jetzt immer wieder gespiegelt, jetzt auch von Schalker Fans, dass man nicht nur einen, zwei, drei Spieler hat, von dem man sich ein Trikot kaufen würde. Ja. Das war die letzten ein, zwei Jahre wirklich schwierig zu schauen, ne? Ja, von wem, ne, wollen die Kids eigentlich ein Trikot haben. Und wenn man da mal durchgeht, ne, mit Loris Karius, Timo Becker, eine absolute Schalker-Legende, Nikola Katic als Typ, ja, als Anführer.
Der neue Bordon.
Kenan Edin wurden genannt, Sofi Elfa-Usi, der ein absoluter Fanliebling ist, Musa Ncai. Also ich glaube, es gibt
wirklich ganz kurz, wieder... Dirk fängt an zu lachen und es drängt ihn.
Es gibt keine Trikots mehr, ja.
Bitte?
Es gibt ja keine Trikots mehr, die sind ja seit Dzeko da ist alle ausverkauft. Ja.
Kommen bald wieder.
Ja. Ist Dzeko dann schon, also diese mannschaftliche Geschlossenheit, die ist erkennbar, keine Frage, und trotzdem schaut man natürlich auf Dzeko. Ist Dzeko so der Hero der Leute, Dirk?
Also das Krasse ist ja wirklich, dass das ja ein Superstar ist, muss man ja schon sagen, wenn man auf Schalke ist. Und der ist so ein feiner Kerl, so nahbar. Das passt halt auch unheimlich zum FC Schalke in dieser Saison. Man hat ja so ein bisschen so den Kontakt eigentlich auch zu seiner Basis verloren. Und das hat der Verein tatsächlich richtig gut gemacht. Die haben sich nämlich geöffnet, haben stundenlang, also auch ein Dzeko steht da nach dem Training und die schreiben teilweise 45, 50, 60 Minuten Autogramme, machen Selfies und Edin Dzeko ist sich dafür kein Foto zu schade. Er macht bei allen Sachen mit, so ein lieber Kerl, auch bei allen Medienterminen, unglaublich höflich. Da mögen jetzt die ein oder anderen sagen, das gehört mit dazu, aber das habe ich von vielen anderen Spielern ganz anders erlebt. Also wirklich ein total höflicher, bodenständiger, lieber Kerl, der einfach 1A zu dieser Mannschaft und auch zu dieser Saison und auch zu diesen Fans passt. Also die haben sich nicht nur das Trikot gekauft wegen des Namens, sondern einfach auch wegen des Kerls, der da drin steckt.
Ja, und die Sonnenbrillen oder die Brillen sind natürlich auch außergewöhnlich. Du hattest gestern auch eine auf. Hast du die sichern können?
Nee, die habe ich Mercan Ayhan gestibitzt, aber da hat man nichts durchgesehen, weil das komplett verklebt war von dem ganzen Bier, was da drauf war. Ich glaube, die Jungs brauchen das, weil die morgen in die Sonne fliegen, wie ich hörte.
Ja, ja. Ach so, ja, nach Ibiza habe ich mir sagen lassen. Stimmt das?
Ja, es haben sich verdient. Klar muss man immer aufpassen, während der Saison solche Reisen zu machen. Aber zum einen geht es für unseren kommenden Gegner Nürnberg jetzt auch um nichts mehr. Wer unseren Trainer kennt, der weiß, dass die Jungs ab Donnerstag wieder voll marschieren müssen.
Ach so, ich dachte, dass es Läufe durch den Sand noch geben würde. Sind Sie mit dabei?
Nein.
Nee? Trainer ja, ne?
Trainer ja.
Ja.
Na gut. Aber was für ein Jahr für Dzeko, ne? Schalke in die Bundesliga zurück und zur WM Italien ausgeschaltet.
Wahnsinn, ja. Und dann noch eine Schulterverletzung überwunden, wie auch
Wahnsinn,
immer.
Wahnsinn.
Und das ist mir auch aufgefallen. Also sehr offen ist Schalke gegenüber den Fans, auch gegenüber den Medien. Macht das aktuell auch Teil der guten Stimmung aus?
Ja, ich glaube, das war ja ein Schlüssel. Ich glaube, Frank Baumann lebt es ja vor. Er hat wirklich die Eitelkeiten auf Schalke abgeschafft. Ich glaube, habe auch gestern gut gesehen, wie dann der Platzsturm der eigenen Mitarbeiter war und der Mannschaft und des Trainers. Ich glaube, du bist nicht auf den Rasen gelaufen. Ich glaube, du hast dich wieder schön zurückgehalten. Und das lebt er einfach vor. Und das ist halt, ob Spieler, ob Trainer, das geht bis ganz oben rauf. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Also auch, dass er die Verantwortlichkeiten quasi abgibt. Also zum Beispiel, dass er so einen Kaderplaner holt, dem auch komplett vertraut. Wir haben jetzt nur über Dzeko gesprochen, aber da kamen ja im Winter auch noch mal andere Transfers, die absolut hundertprozentig gesessen haben. Und ich glaube, das macht halt wahnsinnig viel mit diesem Club und dieser Mannschaft und hat man da auch lange so nicht mehr gehabt.
Vielleicht noch ein Thema. Ich glaube, das Thema Identifikation ist beim Verein wie Schalke besonders wichtig. Deswegen haben wir da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, zu schauen, haben die Spieler wirklich Bock auf Schalke? Wollen sie diese Situation in der zweiten Liga annehmen? Dass das eine oder das andere ist. Wir haben vor der Saison, was für mich mit ein Schlüssel war, dass wir diese Verbundenheit wieder hinbekommen haben, einen kompletten Nachmittag verbracht mit der Mannschaft, mit dem Staff, um über die Geschichte von Schalke zu sprechen, über die Stadt zu sprechen, ihnen wirklich die Probleme der Stadt hautnah zu zeigen, bildlich auch wirklich zu zeigen, wie viel Obdachlosigkeit es gibt, die Kinderarmut und. Und Elvis auch mit den Fans zusammengebracht, damit diese Verbindung, die auf Schalke so wichtig ist, diese Identifikation wirklich spürbar ist. Und das haben die Spieler, die Fans vom ersten Zweikampf an, vom ersten Spiel an bravourös dann auch umgesetzt.
Klingt gut. Werfen wir einmal ganz kurz, Dirk, den Blick voraus. Wo muss Schalke zulegen, sich verstärken, um in der ersten Liga eine Chance zu haben?
Erstmal muss der Kader natürlich ausgedünnt werden. Der ist natürlich viel zu groß. Es sind ja doch sehr viele Spieler auch noch, die zurückkommen aus Verletzungen oder weil sie verliehen sind. Ich glaube, darum muss dann erstmal ein finanzieller Spielraum auch geschaffen werden. Ich glaube, dass wenn mit Dzeko verlängert wird, braucht ja trotzdem Schalke vorne einen schnellen Stürmer. Ich kann mir nicht vorstellen, oder weiß ich nicht, Frank, ich weiß nicht, ob Moussa Sela seine Abwanderungsgedanken der letzten Jahre nochmal abgelegt hat. Aber da bräuchte man natürlich einen entsprechenden Ersatz. Und ich glaube auch auf den Außenbahnen muss ja zumindest nochmal nachgelegt werden, weil mit Moussa Ndjaye hat man ja keine Kaufoption, sondern da müsste man neu verhandeln. Der kostet eine Menge Geld, das muss man erstmal einnehmen.
Dann kleide ich das nochmal in die Frage, was ist mit Sela und einem etwaigen Wechsel?
Sky bzw. Dirk kann ihn am besten nächste Woche direkt fragen. nein, ich glaube, Dirk hat es so ein bisschen im Nebensatz mal anklingen lassen. Klar haben wir eine wirtschaftliche Situation, die uns nicht ermöglicht, aus dem Vollen zu schöpfen. Auch das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen. Wir sind ein großer Verein mit 210.000 Mitgliedern. Ich glaube, der sechstgrößte Club weltweit. Aber ist aus wirtschaftlicher Sicht eben nicht mehr das Schalke von vor 7, 8 oder 10 Jahren. Also das ist schon klar. Es gibt die TV-Tabelle, wenn man sich die Platzierung von Schalke in den letzten 5 Jahren anschaut. 4-mal zweite Liga und jetzt auch nicht vorne in der zweiten Liga, sondern durchaus auch mal 10., 14. geworden. Dann ist das Thema TV-Geld noch etwas, was jetzt nicht direkt in die Höhe springen wird. Und deswegen wissen wir, wie die wirtschaftliche Situation ist. Die Herausforderung in der ersten Liga wird noch größer als das, was wir jetzt geschaffen haben, von Platz 14 letzte Saison auf Platz 1 zu kommen. Aber wir nehmen die Herausforderung sehr, sehr gerne an. Wir stellen uns.
Jetzt muss ich einmal dazwischen gehen. Ich weiß zu schätzen, dass Sie nach der Party da sind, aber so einmal so ganz sanft nachgehakt, weil die Frage zu Sela ist jetzt nicht so richtig beantwortet worden.
Herr Moussa fühlt sich auf Schalke grundsätzlich wohl. Wir haben letzte Saison zweite Liga gespielt, hatte ein paar lukrative Angebote, dass ein Spieler sich damit beschäftigt. Und ehrlicherweise war es auch für Schalke grundsätzlich notwendig, auch Transfererlöse erzielen. Im Sommer, letzte Saison, war die Situation so, wir mussten 10 Millionen Transferüberschuss erzielen mit einer Mannschaft, die 10. und 14. geworden ist. Und dass man da natürlich jemanden, der letzte Saison zweistellig getroffen hat, dort als einen potenziellen Verkaufskandidaten hat, ist klar. Wir hätten zu gewissen Konditionen ihn gehen lassen. Jetzt spielt er mit Schalke erste Liga. Deswegen, glaube ich, gibt es für ihn jetzt weniger Grund, vielleicht auch wegzugehen.
Alles ist möglich und Dirk hat weiter Arbeit und kann bei dieser Thematik noch weiter vertiefend nachfragen. Dirk, danke schön für die Zeit. Genieß den Gerne. Abend und nächstes Jahr die erste Liga auf Schalke. Und dann fragen wir nochmal nach bei Felix. Welche Perspektive geben die Fans denn Schalke in der ersten Liga?
Eine gute. Ich fange aber noch kurz mit dem Trainer an. Der hat schon Lob bekommen, auch völlig zu Recht in meinen Augen. Aber ich baue das mal kurz noch ein bisschen aus, weil Frank Baumann hat schon angesprochen, vergangene Saison hat sich Schalke wirklich noch schwer getan in der zweiten Liga. Und dann kam Miron Muslic, so der Vater des Erfolgs. Vergangene Saison wurde man noch 14. am Ende und jetzt eben sich den Titel gesichert mit Miron Muslic. Und deswegen sagen die Fans auch und sagt die Bundesliga und Schalke 04, das ist der Muslic-Effekt. Ansonsten ist klar, in Sachen Fans sind die Schalker schon längst erstklassig. Aber was ist eigentlich mit der Qualität des Kaders? Und da haben wir dann gefragt, wird sich Schalke jetzt in der ersten Liga etablieren? Und 68%, immerhin gut zwei Drittel, sagen ja, werden sie. Wir werden da natürlich einen ganz genauen Blick drauf haben.
Und er hat selber gestern gesagt, er sei ein überragender Tänzer. Können Sie das bestätigen?
Boah, mir war gestern auch relativ kaputt. Ich habe jetzt ihn nicht auf der Tanzfläche gesehen. Also das muss er nochmal unter Beweis stellen.
Und Sie?
Na, ich würde das definitiv nicht von mir behaupten.
Also als Sportvorstand noch besser als Tänzer. Okay, gut. Also, dann haben wir jetzt einen sehr guten Eindruck bekommen über das, was den Ausstieg von Schalke möglich gemacht hat, wie die Perspektiven sind und sprechen gleich über das Spiel der Halbgötter, so hat es der Guardian aus England genannt. Ich habe das schon mal anklingen lassen. PSG gegen Bayern, das Hinspiel hat uns alle wirklich vom Sofa oder von was auch immer gerissen. Und am Mittwoch steht das Rückspiel an. Darüber sprechen wir gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über die Bayern. Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher. Es war entfesselter Fußball. Es war das Spiel des Jahrhunderts. Ich spreche vom Spiel Paris gegen Bayern, nicht Bayern gegen Heidenheim. Aber das, Kai Dittmann, hatte auch seine Reize.
In letzter Sekunde entreißen die Bayern den Heidenheimern einen verdienten Sieg. Die Münchner in Rot mit 7 Wechseln. Das war deutlich anzumerken. Tsitsipas trifft in der 22. Minute, der Georgier nicht im Abseits. Mutterseelen allein die Führung für Heidenheim. Die setzen danach auf schnelles Umschalten. Traumpass von Manon Busch. Fehler von Tah und Ehrendingci mit dem 2:0. Mainz hatte zur Pause gar 3:0 geführt. Allerdings schaffte Goretzka per Traumfreistoß noch vor dem Wechsel das 1:2. Nach der Pause wechselte dann Kompany. Kimmich, Kane, Olise und Diaz kamen und die Bayern wurden deutlich besser. In der 57. Minute wieder Goretzka, das Schienbein und das 2:2. Ein offener Schlagabtausch, in dem der erste FC Heidenheim dann sogar in der 76. Minute durch Doppelpack Tsitsipas in Führung ging bei 90+10. Die letzte Szene am Ende. Obig mit vorne. Jonas Föhrenbach spielte mit gebrochener Nase weiter. Olise, Pfosten, Ramay, Ball drin, 3:3. Die Bayern konzentrieren sich jetzt auf Paris und Heidenheim. Wenn Wolfsburg und St. Pauli gewinnen, ist der FCH bereits abgestiegen.
Das war ja nicht nur ein Kampf. Wir haben so viele Torchancen rausgespielt. Ich glaube, keiner hätte sich beschweren können, wenn wir heute das Spiel 3:2 gewinnen. Das wäre absolut verdient gewesen. Am Schluss, glaube ich, ist die Schlussszene, dass Jonas Hörnbach verletzt ist, dass das Spiel unterbrochen ist, dass danach noch mal ein bisschen Unruhe reinkommt, weil wir standen zu dem Zeitpunkt gut. Die 3 Punkte wären wahnsinnig für uns gewesen. Aber jetzt schauen wir mal, was der Punkt vielleicht in der Endabrechnung dann doch noch für uns übrig hat.
Es ist wieder einfach zu sagen und schauen, was heute nicht richtig war. Stimmt, manche Sachen können, also viel kann besser. Aber trotzdem, man darf auch nicht vergessen, dass die Jungs wieder das Tor machen am Ende und trotzdem alles dafür tun, das Spiel nicht zu verlieren dann. Und das können wir mitnehmen, müssen wir mitnehmen ins nächste Spiel und dann alles andere, das sind Details, die wir besser machen müssen und volle Glauben, dass wir gewinnen.
Also erstmal natürlich Kompliment an den FC Heidenheim. Bitter für die Heidenheimer, dass sie das Spiel nicht nach Hause gebracht haben, aber wir wollen vor allem jetzt sprechen über die Bayern. Müssen sich die Münchner, die 11 Gegentore in den letzten 3 Spielen kassiert haben, Sorgen machen im Hinblick auf das Spiel gegen Paris Saint-Germain? Was die Defensive anbetrifft.
Ja, wenn man die Gegentorflut jetzt nicht gegen Giganten der Bundesliga sieht, Heidenheim, Mainz, Freiburg, also das sind ja schon dann auch, kann man sagen, haben andere Spieler gespielt, die sonst jetzt gegen Paris nicht spielen. Aber trotzdem ist das ja ein Thema innerhalb der Mannschaft, gehe ich von aus, und auch innerhalb des Trainerstabs und so weiter, weil es natürlich schon auch ein Kraftaufwand ist, dann immer wieder zurückzukommen und dann auch eine Halbzeit wie in Mainz 4:0 zu gewinnen nach 4 Auswechslungen zur Pause, um dann eben in Mainz noch einen Sieg einzufahren. Ich glaube, dass beide Mannschaften, sowohl Pariser als auch Bayern, nur nach vorne spielen können. Das ist so ein bisschen die Problematik. Weil normalerweise, wenn du als Paris Saint-Germain in der Zusammenstellung der Mannschaft 5:2 führst, dass du dann noch mal 2 Tore zulässt, ist eigentlich extrem ungewöhnlich auf dem Niveau. Und deswegen,
ja, aber schön für uns.
Absolutes Spektakel und auch die Qualität der Offensivspieler, muss ich sagen, auf beiden Seiten, das ist wirklich
Ich weiß nicht, Weltklasse. Wie es euch gegangen ist, aber als ich das Spiel geguckt habe, war ich regelrecht selber irgendwie erschöpft. Das war so irgendwie gefühlt eine totale Reizüberflutung, weil dieses Spiel keine Sekunde Ruhe gegeben hat. Im besten Sinn.
Ich war ja in Paris und es war schon wirklich ein Spektakel. Und da kann man mit dem Berichterstatten gar nicht mehr hinterher. Und dieses Thema mit der Verteidigung war tatsächlich auch, später gibt es ja immer dieses Bankett, natürlich da auch nochmal ein großes Thema. Man hat sich auch gefragt, soll man jetzt da nochmal sagen, Finger in die Wunde legen? Aber man darf auch nicht vergessen, ich meine, Paris hat ja auch 4 Tore gekriegt. Die haben übrigens am Wochenende auch nicht gewonnen.
2:2 in Lorient.
Genau, also die Situation ist vergleichbar. Ich glaube auch, beide Mannschaften können nur diesen Stil spielen. Ich glaube aber von der Spielanlage her kann Bayern so ein Spiel auch mal dominieren. Und das ist in Paris natürlich auswärts nicht gelungen, das muss man ganz klar sagen. Aber zu Hause, glaube ich, ist es möglich. Und wenn sie das schaffen, sie haben ja nicht ihr Spiel auf den Platz gebracht. Das ist ja schon mal eingepreist, muss man sagen, dass sie hochstehen, dass sie hochpressen. Und wenn sie das umsetzen, glaube ich, haben sie schon eine sehr, sehr große Chance. Und man hat Kompany, das ja auch rausgehört, der will jetzt auch nichts verändern. Und der sollte jetzt auch nichts verändern. Die sollen genauso weiterspielen. Ich glaube, es wird dann eher für die Mannschaft, die dann weiterkommt, die Frage, wenn sie gegen die 2 anderen Mannschaften, die wirklich nur hinten drin stehen und kontern, da, sage ich mal, da könnte es gefährlich werden. Aber in dem Spiel, glaube ich, sind beide Mannschaften so ausgelegt, dass sie auf jeden Fall auf Tore gehen werden. Und ich glaube, da ist Bayern jetzt doch ein bisschen im Vorteil.
Erleben wir wieder, Lothar, ein Spektakel, so wie im
Spiel. Kann ich nicht versprechen. Wir wünschen es uns alle. Aber ich habe gesehen, dass Bayern doch dominant war, vor allem in den letzten 20, 25 Minuten. 5-2 zurück, sagt das schon das Ergebnis, dass dann noch was passiert ist. Und wenn Bayern einige Angriffe noch besser ausspielen würde, hätten sie das Spiel nicht verlieren müssen. Also sie waren...
5-5 lag in der Luft,
muss man sagen. Das habe ich vorher schon gesagt. Für mich hat Bayern München körperlich einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Das hinterlassen sie eigentlich in jedem Spiel. Auch gestern haben sie zum Schluss noch mal nachgelegt. In den Spielen zuvor gegen Madrid dreimal in Rückstand aufgeholt und gewonnen. Also da ist Bayern München voll gut drauf, würde ich sagen. Körperlich meiner Meinung nach stärker, weil Paris hat es dann ja mit aushängender Zunge haben die verteidigt hinten. Und deswegen glaube ich eben auch, dass Bayern... Da bin ich jetzt nicht Patriot, sondern sage einfach, was ich sehe, was ich gesehen habe in dieser Saison, auch von Paris, dass Bayern München mir stabiler wirkt. Zu Hause mit dieser Unterstützung, ja, haben sie gegen Madrid diese dreimal Rückstand, haben sie wettgemacht und wie gesagt weitergekommen. Und deswegen glaube ich, dass Bayern München dieses Spiel nicht nur gewinnen wird, sondern so gewinnen wird, dass sie in Budapest im Finale stehen.
Was glauben Sie, Frank?
Ich schließe mich Lothar an. Also ich glaube schon, dass Bayern athletisch stärker ist, dass sie wirklich auch einen mentalen Vorteil haben, indem sie den Rückstand auch verkürzt haben zumindest auch und dann zu Hause nochmal eine andere Wucht, Leidenschaft letztendlich auch nochmal entwickeln können. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass sich Bayern knapp durchsetzen wird.
Was ich ja spannend fand, ist, dass im Hinspiel die eigentlich sehr dominierenden Mittelfeldreihen bei beiden Mannschaften das Spiel nicht so sozusagen kontrolliert haben, wie man das vielleicht vorher hätte erwarten können. Anders ist das geradezu ein Trend im internationalen Top-Fußball, dass die Außen, wie ein Diaz beispielsweise, von mir ist auch Dembélé, obwohl der teilweise auch zentral spielt, aber Kvaratskhelia und so weiter, letztlich dann die Schlüsselfiguren sind?
Ja, weil das sind ja die Räume, sind ja die Bereiche, wo am meisten Raum ist. Und wenn ich da eben 1-gegen-1 Spieler habe von der Qualität, Diaz, Doué, Olysee, Kvaratskhelia, dann versuche ich natürlich diese Stärken, die ich habe, ins Spiel zu bringen. Und im Mittelfeld, muss man sagen, haben sich beide Mannschaften mehr oder weniger neutralisiert. Keiner hat es geschafft, eine wirkliche Kontrolle zu bekommen. Und sowas erwarte ich auch jetzt im Rückspiel, weil ich glaube nicht, dass es irgendeiner Mannschaft gelingt, deutliches Übergewicht im Mittelfeld zu schaffen. Dazu sind die Vitinhas und Fabian Ruiz und Neves, genauso wie Kimmich, Pavlovic oder wer auch sonst da noch spielt, die sind einfach zu ähnlich und von der Anlage her auch zu gleich. Da ist jetzt keiner dabei, der übers Tempo kommt und mal im Mittelfeld eine 1-gegen-1-Situation macht, sondern die Mannschaften sind über Kontrolle im Zentrum und dann das Spiel über die Außen ausgelegt. Und die Frage wird sein, wer setzt sich am Ende im Sturmzentrum durch? Dembélé, der eher ein Typ ist, spielerisch überall auftaucht. Harry Kane, der auch überall auftaucht, aber eher ein geradliniger Spieler ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass insbesondere auch die Fitness, die Lothar angesprochen hat, am Ende eine Rolle spielen wird, insbesondere wenn es dann in die 120. Minute irgendwann geht, wovon ich ausgehe, dass es zu einer Verlängerung kommt und auch zu einem Elfmeterschießen.
Und das mit der Fitness ist ja nicht nur in dem Spiel zu sehen gewesen, sondern Bayern München macht ja vieles wie in der Vergangenheit, aber die haben ja einige Sachen gelernt. Sie können Rückstand aufholen, aber was sie noch können, sie können mittlerweile auf jeden Fall laufen. Mit Hoffenheim, die laufstärkste Mannschaft in der Bundesliga, das war früher nicht zu unserer Zeit. Aber auch nicht in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren der Fall, dass Bayern München am meisten in der Bundesliga läuft. Und das zeigt, wie fit die Mannschaft ist. Und deswegen setze ich, wie gesagt, wirklich auf Bayern München, weil ich glaube schon, gerade nach dieser langen Saison, nach diesen vielen englischen Wochen plus Länderspiele, dass dann die Fitness schon mitentscheidend sein kann, um eben das Endspiel zu erreichen.
Ich glaube, gerade auf den Flügelspielen, wir haben ja gerade das gesagt, Offensive klar, aber wie weit die bereit sind zu verteidigen. Also ich glaube, das war beim Hinspiel ganz klar ersichtlich, dass Olise hat viel zu wenig nach hinten mitgearbeitet. Da waren ganz große Probleme hinten. Stanisic kann das nicht allein verteidigen. Auf der anderen Seite Diaz, der da rauf und runter gelaufen ist. Die Seite war zu, da ging gar nichts. Und ich glaube, das ist die Stärke der Bayern, wenn man da wirklich, ich erinnere mich an die Champions-League-Sieger von 2013, da gab es ja einen Kloppsatz, wie Robben und Ribéry angefangen haben zu verteidigen, hatten wir keine Chance mehr. Und ich glaube, das wird auch in dem Spiel entscheidend sein. Also wenn die Flügelspieler und nur nach hinten mitgehen, mitlaufen, dann glaube ich, hat Bayern wirklich da ein ganz, ganz großes Pfund, dass sie da wirklich sich durchsetzen.
Weil eben dadurch die zwei Außenverteidiger, die jetzt schlecht benotet worden sind in diesem Spiel, weil man sie im 1 gegen 1 alleine gelassen hat, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite.
Auf beiden Seiten.
Auf beiden Seiten eben. Und das war eben das große Problem. Und wenn die natürlich Unterstützung bekommen vor den äußeren Spielern nach vorne, wie Diaz und Olise, dann ist es natürlich auch für Stanisic, Sleimer oder Alfonso Davies, egal wer da spielt, ist es natürlich einfacher. Eins gegen eins kannst du solche Weltklasse-Spieler, die da auf den Flügel spielen, einfach nicht verteidigen.
Ich muss jetzt ehrlich sagen, also Stanisic hat einmal so ein Laufduell gegen Kvaratskhelia gewonnen, da habe ich ihn aber auch für bewundert. Also, und ich habe gelesen, er hatte eine Zweikampfquote, Stanisic, 83%. Also so schlecht. Er hat natürlich Schlüsselduelle verloren, das weiß ich schon. Aber man muss natürlich sagen, bei der Qualität, die da auf dich zukommt, ist es natürlich unglaublich schwierig. Du hast ja, so habe ich dich zitiert, gesagt, Diaz könnte der Schlüssel sein. Bezieht sich das auf das, was du eben gesagt hast oder auch auf das, was er nach vorne leistet? Thema ja auch Abschluss, wie er sein Tor macht beispielsweise. Ja, also
zum einen tatsächlich hinten arbeiten, der ist für nichts so schade. Aber natürlich auch, Kompanie hat es ja so schön gesagt, er verbreitet Chaos. Ja, das ist die Man weiß eigentlich von allen Spielern, eigentlich, was uns so erwarten wird. Das sind Weltklasse-Spieler, aber Diaz ist halt unberechenbar. Also ich meine, in Paris war der beste Bayern-Spieler, Bildnote 1. Wir dürfen nicht vergessen, die zwei Spiele vorher auch gegen Madrid war, glaube ich, einer der schlechtesten und hat dann aber trotzdem entscheidende Tore geschossen, wo man es überhaupt nicht mehr erwartet hat. Und das macht ihn halt so wahnsinnig wertvoll. Also das ist für mich der Transfer in dieser Saison gewesen. Also ich glaube, Liverpool weint ihm immer noch eine Träne hinterher, wenn man diese Saison sieht.
Und auch die TV-Experten in England.
auch
was
das.
Was man da so gehört und gelesen hat.
Ja, das ist einfach ein Spieler, der ist einfach immer ein bisschen unter dem Radar. Gut, man hat gesagt, der arbeitet viel, der rennt viel. Aber wie wertvoll der für Liverpool war, das zeigt sich jetzt bei Bayern.
Sie waren sehr guter Innenverteidiger. Es wurde durchaus, fand ich, ganz interessant diskutiert, wie man jetzt die Leistung der Defensive, auch der Innenverteidiger, bewerten musste. Das war unterschiedlich. Wie haben Sie das gesehen?
Ja, es war schon schwer. Waren mit Sicherheit auch nicht die besten Tage, die die beiden dann auch erwischt haben. Allerdings muss man auch sagen, und ich glaube, dass das wirklich auch im Rückspiel sich verändern wird und am Ende des Tages auch so Schlüssel wird, ist der Ballbesitz von Bayern. Ich glaube, über den Ballbesitz muss Bayern die Spielkontrolle haben. Ne? Und ich glaube, da war es in Paris noch so, dass sie zu viele leichte Bälle verloren haben. Und dann ist Paris einfach im Umschaltspiel, wenn die Stürmer Platz haben, wenn die Räume haben, dann einfach eine individuelle Qualität, eine Geschwindigkeit. Das ist unfassbar und das ist dann für jeden Innenverteidiger wirklich schwer, sowas zu verteidigen. Und deswegen glaube ich, dass die Bayern da doch über den Ballbesitz eine gewisse Spielkontrolle erzielen werden und dürfen einfach nicht mehr ganz so viele Ballverluste haben, weil das dann zu verteidigen ist, wird wirklich auch im Rückspiel dann sehr, sehr schwer.
Ich habe zum Beispiel da und Upamecano besser gesehen, wie sie bewertet worden sind, weil sie ganz wichtige Zweikämpfe auch gewonnen haben. Sonst hätte Paris wahrscheinlich das eine oder andere Tor noch mehr geschossen. Also natürlich, wenn du 5 Gegentore bekommst, ja, dann sagst du, Verteidigung gewackelt. Aber aufgrund dieses Offensivspiels und des nicht mitarbeitenden Offensivspielers so nach hinten, wie man sich das vielleicht vorstellt, wird es natürlich auch schwieriger für die Innenverteidiger. Aber Jonathan Tah und Upamecano haben meiner Meinung nach wirklich Zweikämpfe gewonnen, die super, super wichtig waren. Sonst wäre wahrscheinlich das eine oder andere Tor noch mehr gefallen für Paris Saint-Germain.
Man hatte tatsächlich eine große Diskussion bei den Noten. Ich bin bei Lothar. Upa hat wahrscheinlich eines der besten Spiele gemacht für den FC Bayern. Aber eine 1, wenn du 5 Gegentore bekommst, es waren einfach zu große Lücken hinten drin und das sage ich ja. Also die haben wirklich im 1:1, auch da waren Bälle drin, wo sie immer wieder den Fuß hingekriegt haben, wahnsinnig gut, aber du kannst das nicht alleine verteidigen, wenn da die anderen nicht hinten damit zustellen und das war schon wirklich einfach ein verrücktes Spiel.
Ja, aber ich finde dieses Thema Spielkontrolle spannend, weil ja eigentlich auch Paris Saint-Germain das auch möchte. Ne? Und die Bayern haben auch ein Mittelfeld, das durchaus in der Lage ist, logischerweise diese Kontrolle herzustellen. Und ist es nicht vorstellbar, dass doch irgendwann der Kopf mitspielt und man irgendwie versucht, eine gewisse Risikostreuung sozusagen, Minimierung herzustellen?
Ja, natürlich, beide Mannschaften werden versuchen, Kontrolle erstmal auszuüben.
Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir wieder so ein Spiel sehen würden. Nicht falsch verstehen, es ist nur so eine Überlegung. Ich
glaube, wir haben es ja auch gegen Real Madrid gesehen, wie das gelaufen ist. Und die Idee war sicherlich nicht, einen offenen Schlagabtausch im Rückspiel mit Real zu erleben. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften gar nicht umhin kommen, am Ende auch mal den langen Ball, den Diagonalen auf eine 1-gegen-1-Situation auf die Außenposition zu spielen. Die Frage ist, in welchem Fitnesszustand sind alle Spieler? Das gilt bei Bayern insbesondere für Musiala, weil Gnabry ja logischerweise ausfällt. Wie besetzt man da die Position hinter Harry Kane? Ich sehe Musiala noch nicht in der absoluten Top-Verfassung für das Niveau. Und deswegen, ich bin da sehr gespannt. Und am Ende werden Nuancen wie immer entscheiden, wer hat den besseren Tag. Ist es Kvaratskhelia oder ist es Diaz oder ist es Olise oder Doué?
Die haben eigentlich meistens gute Tage.
Die haben meistens,
also ich finde ja bei Kvaratskhelia...
Leider meistens gute Tage. Und ich feiere den Kvaratskhelia, weil das ist auch so ein Typ wie Diaz.
Der einfach, arbeitet.
Der, was das für eine Maschine ist. Ja? Also ja. Wenn ich habe ja rechts gespielt hinten. Ja. Und wenn ich gegen den hätte spielen müssen, das hätte ich mir nicht so...
Jetzt eine Erkältung bekommen vom Fahrtwind, wenn er an dir vorbeigezogen wäre. Ich will bei Thomas einmal noch mal kurz nachhaken. Du hast vorher gesagt Verlängerung, Elfmeterschießen. Würdest du ja auch noch eine Prognose für das Ergebnis Elfmeterschießen zutrauen?
5-3 für Bayern.
5-3 für Bayern, okay, ja gut. Das ist mal eine klare Ansage. Wie kommst du jetzt genau auf diese Elfmeterschießen-Prognose?
Ich habe schon das Spiel gegen Real Madrid so eng gesehen. Und ich glaube, dass es eben auch wieder ein Spektakel gibt, dass es keine großen Unterschiede gibt. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern 3-0 gewinnt.
Das sagen ja auch 2-0.
Ja, aber ich glaube, dass viele Tore fallen werden. Ja. Also entweder fangen ganz viele Tore wieder oder wir sehen so ein Gewürge irgendwie, wo keiner einen Fehler macht. Aber das glaube ich nicht. Also mein Gefühl ist, es fallen wieder viele Tore und dann bleibt es ein enges Ergebnis und dann geht es halt in die Verlängerung. Und da sehe ich Bayern hinten raus, auch mit den Zuschauern dann im Vorteil und ich würde mir wünschen, dass die Bayern ins Finale einziehen.
Ich glaube schon, dass wir noch deutlicher als im Hinspiel die unterschiedlichen Spielkonzepte da jetzt sehen werden, weil die Bayern haben den Anspruch, dominant zu spielen und Paris wird eher auf das Umschaltspiel setzen. Also die werden von hinten versuchen, dann ihre Schnelligkeit auszuspielen. Sie wissen
natürlich, ähnlich wie Real Madrid?
Ja, sie wissen natürlich, wie auch Real Madrid das wusste, was für große Räume es hinter der Bayern-Abwehr zu bespielen geht. Und deshalb werden die ein bisschen abwarten da und das ist dann so russisches Roulette, welches Spielsystem aufgeht. Entweder die Bayern erdrücken Paris mit ihrer Dominanz oder sie werden gnadenlos ausgekontert. Und ich glaube, das wird ein komplett anderes Spiel werden als beim Hinspiel, wo man wirklich dann die Handschrift beider Trainer noch deutlicher sieht.
Ballsicherheit von Paris Saint-Germain ist natürlich schon auch beeindruckend, muss man sagen. Auch nochmal auf den Außenverteidigerpositionen übrigens. Ne? Also schon ganz, ganz hohe Qualität.
Ja, aber trotzdem anders.
Also ich glaube,
Hakimi fällt aus.
Absoluter Schlüsselspieler. Ganz sicher nicht negativ für den FC Bayern.
Auch wegen seines Tempos natürlich. Ja. Auch und gerade wegen seines Tempos.
Ne? Sehr angeschlagen nach wie vor. Also hat ja passiert am Wochenende. Hat man auch beim Hinspiel gemerkt. Ja, der ist nicht voll einsatzfähig, aber eminent wichtig. Also es sind so Kleinigkeiten, die alle für Bayern sprechen. Aber vergessen wir nicht, ein Tor Vorsprung für Paris und wenn die ihre Schnelligkeit ausspielen, ich erinnere mich, das Spiel gegen Real, da stand es dann nach einer Minute 1-0 für Madrid. Es wird auf jeden Fall spannend.
Gut, das hatte da nicht nur mit der Schnelligkeit des Gegners zu tun, sondern da spielt auch noch ein Fehler mit eine Rolle. Es gibt so immer eine wunderbare Frage, wenn man dann noch einen Manager oder eines anderen Vereins hat. Welchen Spieler jetzt so bei Paris Saint-Germain oder von den Bayern würde man sich so wünschen, wenn man frei?
Also wir sind ein Zweitligist immer noch.
Ja.
Und wahrscheinlich wird man jeden Spieler aus beiden Kadern wahrscheinlich sehr, sehr gerne nehmen.
Wer gefällt Ihnen besonders
gut? Also nicht nur eine andere Liga, das sind zwei, andere drei Ligen höher. Und damit beschäftigen wir uns nicht. Ehrlicherweise guckt die Champions League auch wirklich nur gezielt und so ein Topspiel mal. Ansonsten haben wir uns in der letzten Saison eher in der dritten Liga und in der zweiten Liga umgeguckt.
Aber vom Malochen her würde Diaz vielleicht ganz gut passen, oder?
Ja, absolut. Aber da passen auch wirklich, und das finde ich auch wirklich, was Lothar vorhin gesagt hat, beeindruckend, mit welchem Laufumfängen die Bayern letztendlich auch unterwegs sind, mit welcher Intensität. Und das mit der individuellen Qualität, mit der Eingespieltheit, mit diesem Teamgeist auch zusammen, das bringt sie einfach jetzt aktuell dahin, wo sie stehen.
Aber siehst bisher haben wir ja gar nicht gesprochen über die Torhüter.
Doch,
wir
gleich.
Über die Feldspieler.
Gleich.
Ich will nicht, dass wir die vergessen.
Nein, vergessen wir nicht.
Da hat
vergessen
Bayern München für mich auch einen klaren Vorteil, weil Manuel Neuer ganz sicher nicht die Geschenke verteilt, die er gegen Real Madrid verteilt hat.
Merke ich mir, Themenspeicher, aber hätte ich tatsächlich sowieso hier auf dem wild beschriebenen Zettel gehabt. Ich wollte aber einmal noch aufnehmen, was Thomas gesagt hat, Musiala. Bist du auch der Meinung, dass er noch nicht da ist, wo er mal war?
Ja, freilich. Ist ganz klar. Ist aber für mich normal. Der braucht seine Einsätze, der braucht seine Erfolgserlebnisse. Jetzt hat er natürlich seine 6-7 Spiele gemacht. Aber wo kam Musiala her vor 1,5 Jahren, vor seiner schweren Verletzung? Einer der besten Spieler der Welt. Und das erwarten wir ja wieder. Aber es geht nicht so schnell. Ich hatte viele Verletzungen, schwere Verletzungen, lange Verletzungen. Ich war ein paar Jahre älter. Aber wenn du so eine Verletzung hast, dann brauchst du eben auch das Vertrauen der Mannschaft, des Trainers sowieso. Ja, du brauchst das Vertrauen in deinen Körper. Und das alles zusammen. Ja, musst du Leistung bringen, musst du wichtige Tore schießen. Und das hat er schon angedeutet, aber nicht in der Menge, in der Vielzahl, wie er das vor seiner Verletzung gezeigt hat. Aber ich bin überzeugt, dass das sind jetzt noch 5 Spiele, 6 Spiele vielleicht, die er in dieser Saison hat. Dann kommt die Weltmeisterschaft. Diese 5 Spiele, 6 Spiele, gerade von der Wichtigkeit, auch von dem öffentlichen Interesse, weil es ist ja alles eine Kopfsache. Ich glaube, dass Jamal in den nächsten Wochen wieder dahin kommen, wo er war. Er wird es vielleicht noch nicht zeigen. Ich würde mich freuen, wenn er es zeigen würde am Mittwoch.
Ja, was ist er für ein Typ? Setzt er sich selber unter Druck und denkt darüber nach, warum diese 100%, diese Leichtigkeit des Handelns noch nicht ganz so da sind?
Natürlich, er ist ein junger Spieler. Er weiß genau, welchen Stellenwert er von Bayern München, welcher Stellenwert er hat und was erwartet wird von ihm. Aber ein Kompany steht hinter ihm, die Spieler stehen hinter ihm. Das sieht man auch an gewissen Gesten auf dem Platz. Er hat volles Vertrauen im Verein. Und ich glaube, auch das hilft ihm, wieder diese Leistung zu bringen, die wir
ich
alle
glaube, dass er noch nicht hundertprozentig.
Nein, ist er ja noch nicht.
Also, mein Empfinden am Fernsehschirm ist, dass er noch nicht hundertprozentig rund läuft. Ich erinnere mich an Lothar, als er nach seiner schweren Verletzung zurückgekommen ist. Lothar war wie eine Maschine dann. Das war nicht zu erkennen, dass er so eine schwere Verletzung hat. Ich finde, bei Jamal, der immer wieder eine Aktion hat, merkt man, wenn er entspannt läuft, dass er mit seinem verletzten Fuß noch nicht so richtig
stabil ist.
Noch nicht so richtig stabil ist. Wenn er dann in der schnellen Bewegung ist, dann ist das nicht so auffällig. Aber ich glaube, dass er noch nicht in dem absoluten Top-Zustand ist mit seiner Verletzung. Und deswegen fand ich die Diskussion, die Oliver Kahn ja auch angestoßen hat bezüglich Weltmeisterschaft, fand ich gar nicht so unberechtigt. Weil er ist ein sehr, sehr junger Spieler und ich würde ihm nicht raten, nicht hundertprozentig fit in eine Weltmeisterschaft zu gehen.
Das hat ja auch Kahn gesagt. Er war ja vergangene Woche noch mal hier, hat das dann noch mal erläutert. Diese Aussage bezog sich explizit darauf, dass Musiala einfach nicht bei 100%
ist. Genau, und diesen Eindruck, den teile ich auch. Aber wir haben alle große Spiele gemacht und haben auch mit Verletzungen gespielt. Dann musst du einfach dann da sein und musst das Beste versuchen, was möglich ist. Und es gibt aktuell sehe ich keine Alternative zu Musiala auf der Position.
Ja, das ist ja auch Thema noch mal Musiala Weltmeisterschaft. Ja. Es ist ja auch dann gesagt worden, weg von Aussage von Oliver Kahn, auch ein Schweinsteiger ist nicht fit zu einer Weltmeisterschaft 2014 gefahren. Du hast ja dann noch mal 1, 2, 3 Wochen, um vielleicht dann bei den
Dierer nicht, Neuer nicht,
da waren Namen 4, 5 nicht. Spieler von 2014, die im Endeffekt ja mit Verletzungen angereist sind, wo man aber wusste, das könnte zeitlich lang, und bei Schweinsteiger war es ja, glaube ich, sehr, sehr knapp. Ich glaube, der hat nur 2, 3 Spiele gemacht oder so, ja.
Ist natürlich auch eine andere Position, muss man auch sagen, wenn ich so ein Kreativ.
Ich glaube aber, da herrscht weitgehend Konsens. Ja. Also bei einem Musiala ist man bereit, ein gewisses Restrisiko einzugehen und zu hoffen, dass er im Verlauf einer möglichst langen WM dann fit wird. Torhüter, oder hast du noch einen ganz entscheidenden Punkt zu Musiala?
Ich kann es kurz zusammenfassen. Ich glaube, wenn ein Musiala nicht bei 100% ist, ist er immer noch besser als die meisten anderen. Also ich glaube, das muss man sich einfach leisten können.
Würdest du das auch sagen?
Ja, ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen.
Jetzt so bei den Bayern auch aktueller. Nicht zu 100% fitter Musiala immer noch besser als 80-90% von anderen?
Ja, Gnabry fällt jetzt auf. Die Alternative ist schon mal weg. Und wie wichtig jetzt auf einmal Musiala ist, weil den hat Karl ja auch im Endeffekt keine
Lösung. Wir können sie ja drehen. Wie viele Alternativen haben wir noch? Nicholas Jackson?
Ja, ich glaube, Musiala gehört zurzeit in die 1A-Formation.
Ja. Torhüter, Manuel Neuer, ein Ex-Schalker. Ist das der mögliche X-Faktor dann beim Rückspiel im Vergleich auch zu seinem Gegenüber?
Absolut. Über die Qualität von Manuel brauchen wir nicht sprechen. Und ich glaube, dass er ein Spieler ist, ein Torhüter ist, der gerade in den Spielen, wo es um alles geht, auch nochmal eine Outstanding-Leistung auch bringen kann. Hat man in
Madrid gesehen.
Deswegen ist das mit Sicherheit für das Spiel mit der Qualität, die auf der anderen Seite steht, mit sicher ein großer
und wichtiger Faktor. Das haben wir gegen Real auch gedacht, ne?
Ja. Ja, aber die Qualität von Neuer, meiner Wahrnehmung nach, ist, dass er dann so einen Fehler auch abhaken kann. Natürlich, bei dem Freistoß kann man darüber diskutieren, glücklich oder nicht, wie auch immer. Aber der hat die Qualität zu sagen, okay, ist vorbei, weiter geht's.
Ist klar.
Also, das finde ich schon beeindruckend.
Bleibt ihm ja nichts anderes übrig.
Ja, aber
und er hat Erfahrung genug. Ja, er hat aber so viel Erfahrung.
Das Schlimme ist, wie heißt eigentlich der Torwart von Paris?
Safarov.
Ja. Sag alles. Also ich habe ihn nicht.
Es ist ja,
ich habe ihn zwar gesehen, aber ich habe ihn nicht so auf dem Schirm.
Ja, aber es ist ja.
Aber
ist
eins
ja,
ist doch klar: Ein Torwart von Paris Saint-Germain, der wird auch Bälle halten können. Ja. Also da wird nicht einer im Tor stehen, aber der noch nie einen Ball gehalten hat.
Aber das ist ja, man muss ja sagen, das ist ja die Nummer zwei. Die Nummer eins hat es nicht gebracht. Ich glaube, das war natürlich eine der Schlüsselentscheidungen. Ich möchte jetzt nicht sagen, es war ein Fehler, Donnarumma abzugeben. Donnarumma war sportlich, hätten sie ihn wirklich brauchen können.
Ging es wohl auch ums Geld.
Genau. Ne? Er muss exorbitante Gehaltsforderungen haben. Ich finde ja gut, dass Paris dann sagt, wir wollen jetzt nicht mehr so wie in der Vergangenheit. Wir müssen uns trennen. Aber man muss auch sagen, sportlich ist es nicht aufgegangen. Der Torhüter, der eigentlich spielen sollte, ist durchgefallen. Die Nummer zwei ist nicht so gut, dass man sagen könnte, der könnte Manuel Neuer das Wasser reichen. Und auch zu Manuel Neuer. Ich meine, das Hinspiel hat Neuer mitgewonnen und beim Rückspiel brauchen wir nicht reden, da waren zwei Dinger drin, die sind nicht Manuel Neuer-like, aber in der zweiten Halbzeit war es auch wieder Manu, der die Mannschaft im Spiel gehalten hat. Also wir reden von drei sehr, sehr guten Halbzeiten und eine, die muss man ihm vielleicht mal zugestehen, aber sie sind ja dann nicht ausgeschieden.
Ja, und Paris hat einen Torwart gehabt gegen Liverpool, der im Endeffekt 2-0 gespielt hat. Hat da auch seinen Teil vor allem in Liverpool beigetragen, dass es 2-0 ist. Aber ein Manuel Neuer ist outstanding für mich, nach wie vor einer der Besten der Welt. Und da hat der FC Bayern ganz sicher einen Vorteil auf dieser Position. Wenn man schon im Mittelfeld so sagen, da sind sie gleich stark und haben individuelle Qualität auf der Torwartposition, würde ich auf jeden Fall sagen, hat Bayern die Nase vorne.
Würdest du dich freuen, wenn Neuer, so wie es hier aussieht, verlängern sollte?
Absolut, absolut. Solche Spieler braucht die Bundesliga. Und wenn Manuel Lust hat darauf, wir reden ja, dass er einer der besten Torhüter der Welt nach wie vor ist. Natürlich, wir wissen auch, dass er Fehler gemacht hat. Nicht nur die gegen Real Madrid, sondern war auch der eine oder andere dabei. Aber Manuel Neuer ist ganz sicher nach wie vor für Bayern München wichtig, wenn er noch ein Jahr dranhängen würde. Urbe, ich kann noch ein bisschen lernen. Das haben wir ja alle schon durchgekaut. Das brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Also Manuel Neuer soll noch ein Jahr spielen und dann kann er in den Ruhestand gehen.
Da kann er noch zwei machen. Also ich meine, es geht ja auch darum, was kann einer, wenn er am Optimum ist? Und das ist bei Neuer im Grunde genommen nach oben nach wie vor nicht limitiert. Es mag mal einen Fehler zwischendurch geben, aber wenn du gesehen hast, was er in Madrid gehalten hat, also das bekommt ja so auch mit dieser Aura möglicherweise nach wie vor kein anderer oder kaum ein anderer hin. Courtois ist auch ein sehr guter Torhüter, Donnarumma auch. So, jetzt fragen wir noch mal einmal nach bei Felix. Schaffen es die Bayern?
Genau, ich komme noch mal kurz zum großen Ganzen. Also erstmal würde ich behaupten, die ganze Fußballwelt freut sich auf dieses Duell. Am Mittwochabend transportiert die Runde auch ganz klar zu mir rüber diese Vorfreude auf dieses große Spiel, auf Halbfinale-Rückspiel in München gegen Paris Saint-Germain. Und Patrick hat es gesagt, die große entscheidende Frage ist natürlich, wer kommt denn am Ende weit? Und wir haben euch da draußen, Sie da draußen gefragt und die Frage stellt, kommen eben die Bayern ins CL-Finale? Und 82%, also ein große Zahl, sagt tatsächlich, die Bayern werden das packen. Entsprechend ist man natürlich auch in den Kommentaren optimistisch. In München alles geben, es ist noch lange nicht vorbei. Allianz Arena wird brennen, da bin ich mir tatsächlich auch sicher, im allerpositivsten Sinne natürlich. Und noch ein bisschen was Inhaltliches, noch so ein starkes Spiel wird PSG nicht machen. Wir werden denen schon zeigen, wer nach Budapest gehört, bis zur letzten Sekunde kämpfen und dann ist alles möglich. Da schließe ich mich an, es ist natürlich alles möglich für die Bayern, Mittwoch gegen 23 Uhr oder ein bisschen später, wenn es tatsächlich Verlängerung oder Elfmeterschießen gibt, werden wir schlauer sein und dann definitiv wissen, ob es tatsächlich reicht mit den Bayern und Budapest.
Also in der Tat ein Spiel, auf das sich alle freuen. Ja, und dieses Hinspiel hat nun wirklich Geschmack gemacht auf das, was dann da wohl kommen wird. So, und bei uns gleich im Angebot bei SK90 Eintracht Frankfurt gegen Hamburger Sportverein. Der HSV hat den Klassenerhalt so gut wie geschafft. Und bei Eintracht Frankfurt gibt es durchaus das ein oder andere Störgeräusch neben dem Platz. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger Sportverein. Da gab es, und da schauen wir gleich auch mal drauf, unter anderem eine jetzt schon recht legendäre Pressekonferenz von Albert Riera, dem Trainer von Eintracht Frankfurt. Sie merken, ich muss den Augenblick überbrücken, aber jetzt liegt das Ganze vor, und zwar bei Felix.
Ich erzähle erst mal noch kurz, dass die SGE wirklich wahnsinnig am Straucheln ist. Im Moment natürlich nur eines der jüngsten 6 Bundesligaspiele gewonnen, schon 60 Gegentore bekommen in 32 Spielen. Absoluter Tiefwert, beziehungsweise einmal gab es mehr vor ungefähr 20 Jahren bei Eintracht Frankfurt. Und dann gab es eben auch noch Stress abseits des Rasens mit Albert Riera und mit Jonathan Burkhardt. Angeblich, die Kollegen der Bild haben das berichtet, und Albert Riera war mit dieser Berichterstattung wirklich überhaupt nicht einverstanden.
Totally bullshit.
Das ist völliger Quatsch.
Do you think how I am, I have a problem of communication?
Glauben Sie, dass ich ein Problem mit der Kommunikation habe?
You can explain if you want to.
Sie können das ja erklären.
To explain what?
Sie schreiben doch eh, was Sie wollen. Anyway.
First of all, this what we are talking is already 2 weeks ago.
Wir reden hier von Dingen, die 2 Wochen her sind. Why, but
it was already 2 weeks ago. I don't have any situation.
Ich habe keine Probleme mit irgendeinem Spieler.
And I will tell you, I will be very very honest with you, and I will be short on this. This
is not ich werde jetzt sehr, sehr ehrlich sein. Bar, das ist hier keine Bar oder ein Zirkus. Das ist ein professioneller Fußballverein.
Okay, this is not a bar. Maybe you think that this is a bar, and then you talk in journalists with
agents.
Vielleicht
denken Sie das
around,
und sprechen ein bisschen mit Spielerberatern. Wir haben hier eine vergiftete Atmosphäre. Nicht in diesem Gebäude, aber drumherum. Intern haben wir eine tolle Atmosphäre. Ich rede viel mit den Spielern.
I can promise you something. No wins. I cannot promise wins.
Ich kann Ihnen keine Siege versprechen. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass jeder Spieler 100% geben wird. Für diesen Club. Und für das Ziel, um das es geht in den 3 verbleibenden Spielen. Es wird keinen Spieler geben, der nicht 110%
gibt.
Und der Rest ist einfach Quatsch.
Versteht, er polarisiert, der Trainer von Eintracht Frankfurt. Mein Lieblingskommentar, das E in Albert steht für Entertainment. Das ist, glaube ich, definitiv so. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Runde ihn denn wahrnimmt.
Ja, das kann man schon so sagen. Das Problem ist nur, der Fußball, der geboten wird, ist weniger Entertainment. Ich war gestern in Frankfurt, das war ein müder Auftritt. Also die 100%, von denen Riera eben dann doch recht vollmundig gesprochen hat, waren auf dem Platz in der Form nicht zu sehen. Du warst damals, wie gesagt, Adressat von Giovanni Trapattoni, der nicht vom Bullshit sprach, sondern war es erlauben. Strunz und so, das brauchen wir jetzt nicht alles durchzugehen. Hat dich das so ein bisschen daran erinnert?
Die Geschichte der solcher Pressekonferenz zeigt, dass wenn ein Trainer solche Pressekonferenzen gibt, dass die Zeit, die danach noch folgt, relativ kurz ist. Das war bei Thomas Doll in Dortmund so, das war bei Klaus Augenthaler in Wolfsburg so, das war bei Giovanni Trapattoni bei uns in München so. Und ich gehe davon aus, dass die Zeit von Albert Riera auch nicht mehr so lange in Frankfurt andauern wird. Deswegen, es war eine bunte Pressekonferenz, so will ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, dass das für die Zukunft von Eintracht Frankfurt nicht so von großer Bedeutung ist.
Ja, man muss jetzt schon sagen, wenn man einmal ernsthafter drauf blickt, also das hat schon etwas eigentümliches Verständnis von Journalismus auch offenbart. Also als er den Kollegen, in dem Fall von euch, hinterhergerufen hat, ihr seid keine, ihr liebt diesen Verein nicht und so weiter. Das ist nicht die Aufgabe des Journalisten. Man könnte sagen, es ist eigentlich sogar ein Kompliment, ungewollt von Riera, weil er damit zum Ausdruck gebracht hat, es gibt eine gewisse Distanz, sind aber Berichterstatter, die 30, 40 Jahre über Eintracht berichten und insofern sicherlich auch irgendwie eine Bindung an diesen Club haben, wie auch immer geartet. Glaubst du auch, dass Riera sich sozusagen als Missverständnis entpuppt, gerade nach dem 1:2 gestern?
Ja, ich glaube jetzt nicht die Frage, ob er gehen muss, sondern wann er gehen muss. Also nach unseren Informationen soll er jetzt noch die 2 Spiele bekommen, aber dann ist definitiv im Sommer Schluss. Aber es wird natürlich auch hinterfragt, bringt es vielleicht nicht doch noch was, nochmal umzustellen? Es geht ja immerhin um Europa. Ja, und man merkt ja, er verliert jetzt langsam ein bisschen die Nerven. Wir haben ja gesagt, von Kultur. Ich glaube, bei Schalke ist es wahnsinnig gut gelungen, einen Trainer zu finden, der dahin passt. Er passt anscheinend da überhaupt nicht hin. Auch, was du gerade richtig gesagt hast, der hat auch ein ganz anderes Verständnis von Journalismus. Er ist aus Spanien gewohnt. Da ist es ja oft so, dass wenn man über Madrid berichtet, ist man dann doch ein bisschen Madrid-nah. In Barcelona sind die Reporter ein bisschen Barcelona-nah. Das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland wird objektiv berichtet und dass so Sachen dann, die herauskommen, ihn natürlich...
Lothar Matthäus grinst.
Also das hast jetzt aber sehr schön geredet.
Naja, also das ist der Anspruch, sagen wir mal so.
Lothar Kleine, bitte dein Lachen in Worte.
Aber
ja, ich glaub schon, Lothar, sagst du. Ich glaube auch, dass du sehr nah dem FC Bayern stehst.
Ja, es gibt gewisse Sympathien natürlich, aber wenn Bericht erstattet wird, glaube ich dann, wenn es kritisch wird, glaube ich, da kannst du auch jeden in der Vorstands- oder Aufsichtsratsetage fragen. Dann
ja, das gibt es aber dann bei Barcelona auch, dann können die Barcelona Supporter von den Journalisten auch nicht alles positiv schreiben. Also, das ist schon klar.
Ja, aber ich glaube, entscheidend ist ja einfach, dass er, was er dann so sagt, zum Beispiel Bullshit mit Burkhardt. Er hat ja dann gleich im Anschluss zugegeben, dass die Geschichte stimmt, dass es nur 2 Wochen her war. Und er meint halt damit, dass es bewusst jetzt gestreut wird. Er fühlt sich ein bisschen verfolgt. Ja? Da verliert man jetzt Souveränität und dann wird es gefährlich.
Sportvorstand Markus Krösche, der sehr gelobt wurde, zu Recht in den vergangenen Jahren, hat jetzt da aktuell, so sieht es jedenfalls aus, keine glückliche Hand bewiesen. Und gestern bei uns im Interview hat sich seine Einschätzung der Situation so im Verlauf des Nachmittags zumindest in Nuancen verändert. Da schauen wir mal drauf und hören rein.
Du sagst, das Verhältnis zwischen ihm und den Spielern ist reibungslos.
Genau.
Das heißt, er bleibt über den Sommer hinaus.
Ja, warum denn nicht?
Was sagt denn diese Leistung über das mögliche Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft aus?
Ja, ich glaube, ich will gar nicht über den Trainer sprechen. Am Ende geht es darum, die Jungs sind auf dem Platz und die müssen letztendlich dann auch jeder Einzelne seine Leistung und seine Aufgabe erfüllen und das haben wir heute nicht geschafft.
Also das heißt, Sie schließen aus, dass in puncto Trainer irgendetwas passiert?
Ich sage, wir müssen heute über die Leistung sprechen, nicht über nichts anderes.
Wie ist das so als Sportvorstand, wenn man sowas sagt, will man sich dann Spielraum erhalten?
Boah, kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen. Ich würde trotzdem so grundsätzlich vielleicht noch mal 1-2 Sachen sagen. Also erstmal, glaube ich, wollen wir alle auch Typen haben.
Absolut.
Und ich glaube, man kann schon sagen, dass er ein Typ ist, ne? dass er auch polarisiert. Das definitiv. Das kann aber auch eine sehr bewusste Entscheidung eines Trainers sein, ne? Dort auch dementsprechend zu geben. Und ehrlicherweise war jetzt nicht die erste PK, über die gesprochen wurde, auch relativ zu Beginn, als noch keine Ergebnisse großartig da waren, gab es schon Pressekonferenzen, über die man diskutiert und gesprochen hat. Das möchte ich gar nicht werten. Ich will vielleicht nochmal zum Auslöser kommen, dass ein Cheftrainer einem Spieler mitteilen muss, dass er vielleicht 1-2 Kilo zu viel hat oder im Körper, Fettanteil ging es darum, glaube ich. Also ich sehe das definitiv nicht beim Cheftrainer. Die Trainerteams sind so groß mit Co-Trainern, mit Ernährungsberatern, mit Athletiktrainern und.
Das ist keine Aufgabe. Das hat ja in dem Fall auch ein Assistenztrainer wohl kommuniziert.
Ja, aber es wurde ja auch kritisiert. Jetzt vielleicht gar nicht so von den Medien, ne, sondern es ging ja dann auch über Spielerberater und so weiter. Ne. Für mich ist es keine Aufgabe des Cheftrainers, das zu kommunizieren. Das war ja ein Stück weit ein Auslöser. Und ich glaube, am Ende des Tages als Sportverantwortlicher ist natürlich eine interne und externe Kommunikation auch ein Aspekt, den man berücksichtigen muss bei einer Bewertung, ob der Trainer der Richtige ist. Aber Markus wird sich natürlich neben den Ergebnissen vor allem natürlich auch die Leistungen anschauen. Und die waren jetzt durchaus wechselhaft. Allerdings hat Frankfurt auch vor dem Trainerwechsel ja auch nicht top gespielt, sonst hätte es keinen Trainerwechsel gegeben. Und deswegen würde ich schauen letztendlich, wie sind die Leistungen, wie entwickelt sich die Leistung dann auch über die nächsten Wochen?
Er war gestern, also wenn ich kurz dazwischen gehen darf, wirkte er auf mich einfach auch betroffen, fast schockiert von diesem Auftritt, vorher ausgerufen als Endspiel um Europa. Ich finde gut, dass Sie das auch nochmal einordnen. Mich erinnert das manchmal an José Mourinho. Da ist aber der entscheidende Unterschied. Ich habe nie von Spielern gehört über Mourinho, dass es da irgendwelche Differenzen gab. Jetzt losgelöst vom Einzelfall hat man bei Riera und den Spielern nicht den Eindruck, ohne es zu wissen, dass das ein ganz, ganz enges Band ist, aber das ist einfach nur die.
Ich würde ganz kurz vergleichen mit Augsburg Anfang der Saison. Sandro Wagner war mehr im Mittelpunkt gestanden wie die ganze Mannschaft und nicht nur einen Tag, sondern über Wochen. Und das Gefühl habe ich in Frankfurt auch. Und bei Sandro Wagner ist es nicht gut ausgegangen und ich schließe mich da an, dass ich auch nicht glaube, dass es in Frankfurt gut ausgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der nächsten Saison noch Trainer bei Eintracht Frankfurt ist, obwohl ich nichts gehört habe. Ich kann es auch nicht ganz klar alleine beurteilen, weil ich kenne mich in Frankfurt zwar aus, aber habe keine Insider-Informationen, aber trotz alledem, das ist zu viel gewesen in den letzten 2 Monaten, 3 Monaten, was da vom Trainer gekommen ist, beziehungsweise auch diese Leistungen. Ja, schlecht waren sie vorher auch schon, deswegen ist es zum Trainerwechsel, aber es hat sich nichts gefestigt.
Wie hat denn gestern Krösche dann, oder das, was wir eben noch mal gesehen haben, wie hat das auf dich gewirkt, gerade das, was er nach Spielschluss gesagt hat?
Ja, Zeitgewinn bis zu Saisonende. Natürlich sind sie noch irgendwie 3 Punkte vor Augsburg. Freiburg kann heute vorbeiziehen an sie. Also von dieser Seite ist ja sogar der Konferenzplatz eigentlich in Gefahr.
Ja,
also es geht schon um den internationalen Wettbewerb für Eintracht Frankfurt. Sie müssen liefern, aber mit dieser Unruhe und mit dieser Leistung auf dem Platz sehe ich Frankfurt nächstes Jahr nicht international. Außer wenn auch der Neunte es noch schafft.
Und das Problem aus meiner Sicht war ja, Dino Topmöller wurde entlassen. Danach war erstmal so eine Zeit Leerlauf. Es wurde eine große Erwartungshaltung geschürt, dass jetzt ein Trainer kommt, der dann alles wieder in die gute Bahn bringt. Und eigentlich mit Tag 1, mit der ersten Pressekonferenz, glaube ich, hat die Polarisierung, auch die Überforderung der Mannschaft stattgefunden. Und so wie es in Augsburg passiert ist mit Sandro Wagner, wo gesagt wurde, nach dem zweiten oder dritten Spieltag, wir haben genauso viel Qualität wie Bayern. Das ist schön, das kann ich nach außen so sagen. Und die Fans freuen sich dann. Aber die Spieler, die das jeden Tag erleben müssen, die können damit gar nicht umgehen. Und in Frankfurt erscheint es mir jedenfalls ganz genauso.
Also abschließend, ich finde den Punkt mit den Typen ganz, ganz wichtig. Aber ich fand jetzt meine persönliche Einschätzung, das, was der Trainer da am Freitag gesagt hat, ging dann schon über den guten Geschmack und über das, was wir von Typen wollen, hinaus. Und die möglichen Folgen haben wir besprochen. Und jetzt fragen wir nach. Bei Leo, was hast du mitgebracht? Das Spiel wird ja vermutlich noch laufen,
weil läuft, es später läuft losgegangen noch im Borussia-Park, genau, weil Dortmund kam ein bisschen verspätet an. Aber wenn ihr bei Frankfurt wart, Freiburg heute Abend gegen Wolfsburg, die ganz große Rotation gibt's nicht. Also die haben Platz 7 auch im Kopf. Julian Schuster bringt eine richtig gute Mannschaft gegen Wolfsburg aufs Feld. Das zu dem Thema haben wir dann auch im Angebot ab 21.30 Uhr. Und jetzt gibt's dann gleich Gladbach gegen Dortmund. Und je nachdem, wie das ausgeht, schauen wir dann, was Wolfsburg macht. Und da gucken sie in Heidenheim hin, am Millerntor, vermutlich auch im Borussia-Park. Und dann sind wir schlauer.
Schön. Also für Sie, Frank, geht es nicht nach Ibiza, aber so ein, zwei Tage und nochmal
ein bisschen arbeiten. Naja, jetzt geht die Arbeit ja richtig los, die Herausforderungen.
Ne? Gut, dass ich kein Manager geworden bin. Jetzt habe ich den letzten Satz nicht verstanden.
Ja, die Herausforderungen werden in der ersten Liga nicht weniger für uns.
Okay, dann also nehmen wir das.
Auch nicht, Frank, ich fliege auch nicht nach Ibiza.
Dann nehmen wir das jetzt. Somit freuen uns auf die XXL-Highlights des jetzt noch laufenden Spiels und auf die Begegnung zwischen Freiburg und Wolfsburg gleich bei und mit Michael Leopold. Dankeschön, danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis hierher, schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.